mochte es nicht und die ebenso Calvin und Zwingli. Und das haben sie auch zum Ausdruck gebracht. Und heute ist es so, dass viele Christen ja dieses vor den auch Berührungsängste haben vor diesem Buch, nicht, weil es so voller seltsamer Bilder und Symbole ist und vielen dann beim Lesen doch eher Unbehagen auslöst und Angst macht. Ich nehme an, ihr wisst jetzt schon, worauf ich hinaus will. Es geht um das Buch der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch, mit dem unsere Bibel abschließt. Ja, jetzt ist es nur so, wenn wir uns in unseren Gemeinden nicht mit diesem Buch beschäftigen, nicht, dann ist es so, dass dann eben häufig andere dann diese Leerstelle füllen und in dieses Vakuum dann hineingehen und dann mit ihrer eigenen Sicht auf dieses Buch kommen. Und da gibt es ganz merkwürdige Vorgehensweisen, wie dann dieses Buch verstanden wird. Manche sehen in diesem Buch so eine Art Fahrplan durch die Endzeit, wo uns so Ereignis für Ereignis, wie in so einem Fahrplan, Haltestelle für Haltestelle, sozusagen der Weg durch die Endzeit aufgezeigt wird. Und diese Geschwister lesen dann das Buch sozusagen dann eben genau wie einen Fahrplan und vergleichen dann mit Tagesgeschehen und versuchen herauszufinden, an welcher Stelle in diesem Fahrplan sind wir gerade. Können wir Ereignisse in der Welt, sagen wir mal die Corona-Pandemie oder irgendetwas da wiederfinden und wo stehen wir da gerade und was kommt dann wohl als nächstes? Und wer das so liest, ja, der hat dann natürlich auch sozusagen schnell die Versuchung, dann auch dann festzustellen, was kommt als nächstes und wie weit ist es denn dann noch bis zur Wiederkunft Jesu. Und manche haben daraus dann tatsächlich sogar Jahreszahlen errechnet. Und all diese Versuche, eine Jahreszahl aus der Offenbarung zu errechnen, sind bisher völlig schief gegangen. Und eigentlich ist das auch klar, dass das so sein muss. Denn Jesus hat ja selber gesagt, wir werden das nicht vorher wissen, wann er kommt. Sein Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, heißt es ja wiederholt in der Bibel. Das heißt, wir haben nicht die geringste Ahnung, wann das sein könnte. Es könnte jederzeit sein. Und jeder Versuch, diesen Moment irgendwie einzugrenzen und zu sagen, kann jetzt noch nicht sein, vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 500 Jahren, wann auch immer, ich kann damit eigentlich nur falsch sein. Ja, wer das so macht, der glaubt sogar, dass er mehr weiß, als Jesus selbst gewusst hat. Denn Jesus hat ja selbst gesagt, dass nicht mal er die Zeit und die Stunde weiß, sondern nur der Vater. Also wer die Offenbarung liest, um damit irgendwie ein Datum zu errechnen für die Wiederkunft Jesu, nicht, der kann nur falsch liegen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn dann dieses Buch so lesen, ja, dass es uns tatsächlich ja, Gewinn bringt, nicht, dass da für uns Segen raus entsteht und dass wir uns da nicht in irgendwelchen Spekulationen verirren. Und das Interessante ist, dass die Offenbarung selbst uns an dieser Stelle ganz klare Hinweise gibt, wie wir dieses Buch zu lesen und zu verstehen haben. Eigentlich ist es so, dass das erste Kapitel der Offenbarung fast sowas ist wie so ein Schlüssel und eine Anleitung, wie wir alles, was danach kommt, lesen können. Und da lass uns doch einfach mal darauf hören, nicht wie dieses Buch beginnt. Ich lese uns die ersten 11 Verse und ihr könnt den Text dann eben hier mitlesen, denn es ist tatsächlich so, dass es in diesem Text teilweise wirklich auf jedes einzelne Wort ankommt, so dicht ist er. Ich lese uns aus Offenbarung 1, die Verse 1 bis 11. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Soweit erst einmal. Habt ihr die ersten Verse genau zugehört? Da steht nämlich genau, worum es in diesem Buch im Kern geht. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und im Vers 2, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Das heißt, das Buch der Offenbarung ist zuerst und in vorderster Linie ein Buch über Jesus Christus. Es ist ein Buch, das sozusagen uns zeigt, wer Jesus ist. Und die Offenbarung tut das in einer ganz besonderen Art und Weise, die wir so im Neuen Testament an keiner anderen Stelle haben. Denn die Evangelien, die zeigen uns den irdischen Jesus von seiner Geburt an, über seine Begegnung mit Menschen, was er gesagt, was er getan hat, über dann hin zu seiner Passion, zu seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt. Die Briefe, der nächste große Teil im Neuen Testament, zeigt uns, die erklären uns, was das alles zu bedeuten hat für uns und wie Jesus durch diese Tat zu unserem Erlöser geworden ist und was das für uns für Konsequenzen hat. Und jetzt kommt die Offenbarung, das einzige prophetische Buch im Neuen Testament, und die bietet uns einen ganz neuen Blick auf Jesus. Nämlich hier die Offenbarung hebt uns so ein Stückchen den Vorhang weg und wir dürfen einen Blick werfen auf Jesus aus der himmlischen Perspektive, auf Jesus, wie er in der Welt Gottes handelt und agiert und mit dieser Welt zu seinem guten Ziel kommt. Und so ist die Offenbarung für uns ein ganz wichtiges Buch, das uns etwas über Jesus sagt, was wir sonst so vielleicht gar nicht verstanden und gehört hätten. Und dass es in diesem Buch um Jesus geht, nicht, das wird ja schon sozusagen dann in den allerersten Versen dann halt eben deutlich, die ja schon eine Fülle an Aussagen über Jesus enthalten. Wenn du uns mal die nächsten Verse gibst, Andi. Genau, denn hier schon in den ersten Versen der Offenbarung ist so viel über Jesus ausgesagt. Und was lesen wir da? Er ist der treue Zeuge, lesen wir hier in Vers 5. Er ist also derjenige, der im Gericht als Zeuge treu für uns aussagen wird und auf den wir uns verlassen können, weil er der treue Zeuge ist, der unser Entlastungszeuge sein wird in dem kommenden Gericht. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist derjenige, der als Erster diese Macht des Todes überwunden hat, der Erste ist und der uns vorangegangen ist. Er ist der Fürst über die Könige auf Erden. Das mag sein, wenn wir in die Welt schauen, dass wir so den Eindruck haben, dass ganz andere Mächte hier am Wirken sind. Aber hier heißt es, Jesus ist der Fürst, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er hat auch Macht über das, was hier auf der Erde geschieht. Ihm, der uns liebt, Jesus liebt uns. Und er hat uns erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut. Und er hat uns zu einem Königreich gemacht. Uns in der Gemeinde hat er zu einem Königreich gemacht. Das heißt, die Herrschaft Jesu wird bei uns in unserer Gemeinde heute schon tatsächlich sichtbar. Und zu Priestern vor Gott und seinem Vater. Das heißt, es ist nicht mehr so wie im Alten Testament, nicht, dass es notwendig ist, dass ein Priester dieses Bindeglied zwischen Gott und Menschen darstellt. Jesus selbst sozusagen ist der Priester geworden, der uns selber zu Priestern gemacht hat. Wir haben selber durch Jesus unmittelbaren Zugang zu Gott. Und all das sozusagen finden wir hier in den allerersten Versen der Offenbarung, wo die eigentliche Offenbarung noch gar nicht begonnen hat. Ihr merkt, so eine Fülle an Aussagen über Jesus, so ein Blumenstrauß, das finden wir in dieser Dichte, in keinem anderen Buch der Bibel. Das heißt, die Offenbarung ist in erster Linie ein Buch, das uns zeigt, wer Jesus ist. Und wenn wir dieses Buch lesen, dann sollten wir das zunächst einmal und als erstes mit der Frage machen, was erfahren wir hier über Jesus? Merkt ihr, es ist viel zu eng und viel zu klein, wenn wir das Buch lesen und uns einfach nur die Gedanken machen, ja, was passiert da gerade, was wird jetzt da als nächstes passieren? Nein, es geht tatsächlich um Jesus. Und ihr habt vielleicht bei dem, was ich gerade vorgelesen habe, bei diesen Aussagen schon, vielleicht schon gemerkt, dass was die Offenbarung uns sagt, ist gar nicht so viel anderes als das, was wir schon an anderen Stellen über Jesus gehört haben. Alle diese Aussagen finden wir ja auch woanders. Das heißt, der himmlische Jesus, der uns in der Welt Gottes begegnen wird, ist kein anderer als der Jesus, der uns auch hier in dem irdischen Leben begegnet ist. Nur noch einmal sozusagen dann in dieser himmlischen Verherrlichung. Und die Offenbarung sagt uns sogar noch andere Dinge, die wir so vielleicht gar nicht in dieser Tiefe verstanden hätten, wenn wir nicht die Offenbarung hätten. Und da gibt es sozusagen im weiteren Verlauf der Offenbarung etwas ganz Überraschendes. Da gibt es in Kapitel 4 und Kapitel 5 eine erste Vision, die Johannes hat. Und er sieht da diesen Thronsaal Gottes. Und er sieht Gott auf dem Thron umgeben von himmlischen Wesen. Und dann taucht da ein Buch auf, ein Buch mit 7 Siegeln. Und dieses Buch enthält offensichtlich Gottes guten Plan mit dieser Welt. Aber jetzt kommt es, keiner ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Und das sieht so aus, als wenn alles, was Gott irgendwie vorhat, jetzt irgendwie nicht umgesetzt werden kann, weil keiner da ist, der das schafft. Und dann hört Johannes eine Stimme: Fürchte dich nicht. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Also einer ist da und der wird das schaffen, der wird das überwinden und der wird Gottes Plan zu Ende bringen können. Und dann sieht Johannes zum ersten Mal etwas, nämlich er sieht Jesus und er erkennt ihn sofort, aber ein Löwe war ja angekündigt, aber was Johannes sieht, ist ein Lamm, und zwar ein Lamm, wie wenn es erwürgt wird, nicht nur ein Lamm, das mal erwürgt wurde, sondern da steht Gegenwart, ein Lamm, das jetzt gerade erwürgt wird. So taucht Jesus in der himmlischen Welt Gottes auf. Als Lamm. Ein Löwe wird angekündigt, ein Lamm erscheint. Jesus überwindet das Böse nicht durch Macht und durch Gewalt, sondern dadurch, dass er zum Lamm wird. Über 25 Mal wird Jesus in der Offenbarung als Lamm bezeichnet. Das heißt also, das, was Jesus für uns getan hat, sein Opfertod, das war nicht einfach nur so eine Episode in seiner Geschichte, die dann sozusagen 3 schlimme Tage waren und dann war das vorbei und jetzt ist Jesus der Auferstandene und Verherrlichte und jetzt haben wir nur noch Triumph und Sieg, sondern Jesus, ja, Jesus siegt, aber Jesus siegt dadurch, dass er das Lamm war. Und dieses Zeichen des Lammes, die behält Jesus auch in der ewigen Welt Gottes bei. Und ich denke, daraus wird uns alleine schon klar, dass das, was Jesus für uns getan hat, vielleicht noch viel größer, viel tiefer, viel weitgehender ist, als wir das vielleicht selbst vorher gedacht haben. Und das macht uns das Buch der Offenbarung in einer Art und Weise deutlich, wie wir das halt eben an anderen Stellen nicht finden. Von daher, wir werden unglaublich viel Gewinn aus diesem Buch ziehen können, wenn wir es zunächst einmal und das Wichtigste mit der Frage lesen, was lehrt uns dieses Buch über Jesus Christus? Und dann sozusagen, dann wird sich dieses Buch für uns dann schon erschließen. Und das Interessante ist, dass diese Erkenntnis dann eben auch dazu führt, dass Menschen und alle himmlischen Wesen, die das erkennen, was Gott ist, was Jesus ist, dann darauf reagieren, und zwar mit Anbetung und mit Lobpreis. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So steht es ja hier in unserem Text. Und die ganze Offenbarung ist von vorne bis hinten durchsetzt von solchen Hymnen und von solchen Lobpreisliedern. Es wird immer wieder geschwenkt zwischen dem Geschehen auf der Erde, das zunehmend chaotischer wird, hin in die Welt Gottes. Und sozusagen in der himmlischen Welt wird das Handeln Gottes dann immer begleitet mit solchen wunderbaren Lobgesängen, die sich wirklich von der Offenbarung vom ersten Kapitel bis zum letzten dann eben durchziehen. Das Wort anbeten taucht in der Offenbarung fast genauso oft auf wie im ganzen restlichen Teil des Neuen Testaments. Das heißt, die Offenbarung ist ein Buch, das uns Jesus Christus zeigt, das uns Gott als souverän zeigt, und diese Erkenntnis führt zum Lob Gottes und zur Anbetung. Und so will uns dieses Buch in die Anbetung Gottes mit hineinnehmen. Und das ist sozusagen das Wichtigste, was über dieses Buch der Offenbarung dann tatsächlich zu sagen ist. Also, es ist nicht einfach nur ein Buch, das uns Schrecknisse der Endzeit vor Augen führt. Es ist etwas, was etwas zunächst mal ganz anderes will. Es will uns zeigen, wer Jesus ist, und will uns damit tatsächlich in die Anbetung führen. Die Offenbarung hat aber noch eine zweite Dimension. Und die ist für uns genauso wichtig, damit wir sie verstehen können. Und auch das klingt hier in unserem Text schon an. Andi, wenn du uns noch mal die dritte Seite geben könntest. Ja. Ihr seht die Offenbarung, ihr habt sie vielleicht vorhin gehört, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia, ist ja sozusagen geschrieben wie ein Brief. Johannes wendet sich an ganz konkrete 7 Gemeinden in der Landschaft Asia. Das heißt, an Gemeinden, nicht die in einer ganz bestimmten Situation sind. Und was das für eine Situation ist, das wird gerade in diesen Versen hier deutlich. Denn da schreibt Johannes davon: Ich bin euer Bruder, ich bin euer Mitgenosse an der Bedrängnis. Und dann schreibt Johannes davon, nicht, dass er wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes offensichtlich verbannt worden ist auf eine Insel namens Patmos. Man hat ihn abgeschoben, man hat ihn weggeschickt, die Behörden wollten ihn weghaben. Und so sitzt jetzt Johannes in der Offenbarung und muss sich an die Gemeinden, deren Ältester er offensichtlich ist, sozusagen jetzt nur noch in Form eines Briefes wenden. Und diese Gemeinden, die sind hier alle ganz konkret genannt, das sind die Gemeinden hier in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und in Laodicea. Offensichtlich sind es also Gemeinden, die sich in einer schwierigen Situation befinden, denn Johannes schreibt: Ich bin euer Mitgenosse an eurer Bedrängnis. Diese Gemeinden erfahren also etwas, was Johannes hier als Bedrängnis bezeichnet. Und wir werden dann in den nächsten Kapiteln, in dem zweiten und dem dritten Kapitel erfahren, Näheres dazu. Diese Gemeinden hatten tatsächlich innere Probleme, aber tatsächlich, da bahnt sich gerade wirklich etwas ganz Dramatisches an, da bahnt sich Unheil an, und die ersten Vorboten dieses Unheils sind schon da. Wie gesagt, Johannes selber abgeschoben auf diese Insel Patmos, und dann lesen wir, dass es dann in der Gemeinde in Smyrna schon erste Menschen gab, die ins Gefängnis geworfen sind, und in Pergamon hat es sozusagen schon einen ersten Märtyrer gegeben. Das heißt, es sind also hier Gemeinden, die also äußerlich anfangen, unter einen großen Druck zu geraten. So, und was ist hier passiert? Nun, hier hilft ein kleiner Blick ins Geschichtsbuch. Es ist so, dass heute die Bibelwissenschaft davon ausgeht, dass die Offenbarung geschrieben worden ist, so um das Jahr 90 bis 95 nach Christus herum. Also ein recht spätes Buch verglichen mit anderen Schriften aus dem Neuen Testament. Und diese Zeit war die Zeit, in der in Rom ein Kaiser Domitian Kaiser war. Und Domitian ist tatsächlich der erste Kaiser, bei dem es dann berichtet wird, dass es unter seiner Herrschaft sozusagen so punktuell zu ersten Verfolgungen der Christenheit dann gekommen ist. Wenn wir uns einmal das nächste Bild ansehen, da seht ihr, wo sich diese Gemeinden befinden. Das sind also allesamt Gemeinden, Provinz Asia, das bedeutet konkret, das ist der Westteil der heutigen Türkei. Und warum ist es gerade hier sozusagen so zu einer ersten Konfrontation gekommen zwischen dem Römischen Reich und diesen jungen Christengemeinden? Nun, das lässt sich tatsächlich sogar erklären, denn dieser Domitian war der erste Kaiser, von dem berichtet wird, dass er sich als Dominus et Deus Herr und Gott anreden ließ. Er war der erste Kaiser, der also damit für sich beanspruchte, wie ein Gott verherrlicht zu werden und angebetet zu werden. Und hier in diesem Teil des Römischen Reichs, das war ja vorher Griechenland gewesen, davor war es Persien gewesen, da kannte man das noch aus der Vergangenheit, so diese kultische Verehrung eines Herrschers, eines Königs als einen Gott. Das war in dieser Gegend noch sehr präsent, denn das hatte man jahrhundertelang in dieser Gegend genauso gepflegt aus der Historie. Und so traf dann dieser Kaiserkult genau in dieser Gegend auf einen ganz fruchtbaren Boden. Und so waren diese Städte da sehr schnell dabei, sich das Wohlwollen Roms zu sichern, indem man da ganz eifrig mitmachte. Wenn du mal das nächste Bild gibst. Was ihr hier seht, das sind Ruinen aus der Stadt Ephesus. Das ist eine der angeschriebenen Gemeinden. Und diese Stadt, die war ganz besonders schnell dabei, bei diesem Kaiserkult mitzumachen. Da wurde nämlich dann ganz schnell ein ziemlich großer Tempel errichtet, in dem dann sozusagen die römischen Kaiser dann da verehrt werden sollten. Und in diesem Tempel gab es in der Zeit des Johannes dann ein vierfach lebensgroßes Standbild des Kaisers Domitian, in dem er da verehrt werden sollte. Ja, und da seht ihr schon, hier sozusagen kommt es zu einem Konflikt, der für die Gemeinden unausweichlich wird. Dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, sozusagen, das ist ja auch für Christen kein Problem. Aber spätestens da, wo ein Kaiser verlangt, an die Stelle Gottes zu treten und als Gott verehrt zu werden, da ist eine rote Linie dann überschritten, wo ein Konflikt zwischen den Gemeinden und dann eben den römischen Reich dann eben unausweichlich wurde. Und jetzt verstehen wir auch sozusagen, warum das genau in dieser Gegend sozusagen dann eben hier geschehen ist. Das heißt, wir haben also hier tatsächlich die Situation, dass sich hier sozusagen dann eben ein blutiger Konflikt anbahnt, nicht der sozusagen dann die nächsten Jahrhunderte prägen wird. Und wie ist es dann weitergegangen? Und was kündigt Johannes den Gemeinden jetzt an? Er sagt ihnen, und da ist er wirklich ganz schonungslos und offen, er sagt, ja, was uns jetzt bevorsteht, das wird nicht schön, das wird hart. Wir gehen jetzt tatsächlich in eine Zeit hinein, die sozusagen ihre ersten Vorboten schon vorweggeschickt hat. Die ersten von uns, ich selbst bin auch Betroffener, wir sozusagen gehen jetzt in eine Zeit der Bedrängnis. Und Johannes schreibt dann in der Offenbarung tatsächlich, und das wird in allem deutlich, was wir auf den nächsten Kapiteln lesen, das wird nicht besser, das wird schlimmer. Und er sagt also, ja, also da kommt tatsächlich eine blutige Konfrontation auf uns zu, und er ist da auch ganz offen, er sagt, ja, da werden Menschen sterben, da werden Christen zu Märtyrern werden. Darauf müssen wir uns einrichten, genau das wird passieren. Und so ist es dann ja auch passiert. Wenn du nochmal auf das allererste Zart mit den Texten gehst, da werdet ihr sehen, Johannes schreibt hier über Dinge, von denen er jetzt sagt, die werden jetzt bald passieren. Denn hier in Vers 3, die Zeit ist nahe, oder in Vers 1, was in Kürze geschehen soll. Johannes schreibt also jetzt nicht über Dinge, die erst in 2000 Jahren mal irgendwie relevant sein werden. Er schreibt über Dinge, die jetzt für diese Gemeinden unmittelbar bevorstehen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Die nächsten zwei Jahrhunderte werden in Wellen, nicht gleichmäßig und auch in unterschiedlicher Intensität, aber dann immer stärker, eine blutige Verfolgung der Christenheit geben. Es wird zu einer Konfrontation mit dem Römischen Reich kommen. Rom wird versuchen, sozusagen das Christentum sozusagen dann eben komplett auszulöschen, weil man in den Christen Störenfriede für die öffentliche Ordnung sah. Denn Leute, die sich bekennen zu einem Kyrios Jesus, die sagen, Jesus ist der Herr, und die sich nicht damit eben der Herrschaft Roms komplett bedingungslos unterordnen wollen und die den Kaiser als oberste Autorität auch nicht anerkennen wollen. Die sind Gefährdungen für die öffentliche Ordnung und das kann man nicht dulden. Und so wird das Römische Reich mit seinem ganzen Machtapparat, mit seiner ganzen Organisation alles da dran setzen, dass die junge christlichen Gemeinden komplett auszulöschen. Und das war tatsächlich neu, denn im ersten Jahrhundert war es noch so, dass die Christen noch weitgehend Toleranz genossen hatten. Es kam zwar immer wieder mal zu kleinen Zusammenstößen, wir lesen das in der Apostelgeschichte, aber grundsätzlich war das erste Jahrhundert noch eine Zeit, in der die Christen Toleranz hatten. Es gab eine Ausnahme, das war das Jahr 64 nach Christus, nicht, als es dann diesen großen Brand Rom gab und als Kaiser Nero dann halt eben jemand suchte, dem er die Schuld dafür Öffentlichkeit wirksam in die Schuhe schieben konnte. Nicht, da suchte er sich dann die Christen aus, die er dann zu Schuldigen erklärte für diesen Brand, und dann ließ er dann in Rom die Stadtgemeinde Roms sozusagen dann blutig verfolgen. Er hat aus den Massenhinrichtungen als öffentliches Spektakel inszeniert. Und das war dann sozusagen dann ein Sonderfall. Denn es war dann eben so, nicht, dass eben diese Verfolgung nicht der Christen noch nichts zu tun hatte mit denen, die es dann in späteren Jahrhunderten gab. Es war also noch keine reichsweite Verfolgung, und eigentlich hat Nero die Christen noch nicht verfolgt, weil sie Christen waren, sondern nur, weil er eben einen Sündenbock suchte. Aber gleichwohl, es war die erste wirklich blutige und wirklich grausame Christenverfolgung, die auch wirklich als öffentliches Spektakel inszeniert wurde. Und die war sozusagen dann auch diejenige, von der nach der Überlieferung auch Petrus und Paulus dann halt eben das Leben gekostet hat, die in dieser römischen Verfolgung offensichtlich umgekommen sind. Das waren die Ereignisse, die lagen 30 Jahre zurück. So, und jetzt, sagt Johannes, genau das steht uns jetzt insgesamt bevor. Und wie gesagt, so ist es ja auch gekommen. Und Johannes geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, wir haben es hier zu tun mit einem machtvollen römischen Reich und mit einem größten, wahnsinnigen, brutalen Herrscher. Ja, wir haben es letzten Endes hinter dem, was wir da an der Oberfläche sehen, mit etwas Geistlichem zu tun. Hinter diesen Mächten stecken letzten Endes böse Mächte. Da steckt das Böse selbst. Das sind satanische Mächte, denen wir hier gegenüberstehen. Und deshalb nicht, ist es so, dass für uns als Christen jetzt die Zeit kommt, wo wir keine Kompromisse mehr machen können, wo wir uns nicht irgendwie versuchen können, irgendwie uns da durchzulavieren, sondern jetzt geht es wirklich um die Frage, auf welcher Seite wir stehen. Stehen wir auf der Seite Jesu oder stehen wir auf der Seite dieser bösen Mächte? Und er sagte, jetzt kommt die Zeit des Bekenntnisses. Das macht die Offenbarung ganz klar, dass genau eine solche Zeit und eine solche Zeit der Prüfung und des Bekenntnisses jetzt bevorsteht. Und das kann einem natürlich Angst machen, gerade weil Johannes das durchaus auch in sehr drastischen Bildern beschreibt. Aber er sagt auch, ihr braucht keine Angst zu haben. Warum? Und das drückt er dann in, und da gibt er mehrere Gründe für. Das lesen wir dann alles in den folgenden Kapiteln. Er sagt, zum einen wird Jesus die Gemeinde durchbringen durch diese Zeit? Seine Antwort ist ganz klar, ja. Jesus wird das tun. Das ist so ein schönes Bild, das da verwendet wird. Jesus versiegelt die Gemeinde, versiegelt die Christen. Das heißt, auf jedem Christen ist sozusagen das Siegel drauf, gehört zu mir, ist mein Eigentum. So haben wir es vorhin in diesem Wochenspruch gehört. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das besiegelt Jesus sozusagen symbolisch hier. Und so lesen wir das hier in der Offenbarung. Das heißt, Jesus wird die Gemeinde nicht davor bewahren, durch diese Zeit durchgehen zu müssen. Aber er wird sie zu seinem Eigentum erklären und er wird dafür sorgen, dass sie durchkommt. So, das Zweite. Die Gemeinde ist nicht einfach nur sozusagen so eine kleine verfolgte Minderheit, die sich einem riesigen Staatsapparat gegenüber sitzt. Johannes sagt, ihr seid viele, ihr seid unendlich viele. Diese Bewegung Jesu ist eine gewaltige aus allen Völkern und Nationen. Und so die stärksten Bilder der Offenbarung, das sind die, wenn wir dann so in Offenbarung 7 lesen, von dieser unübersehbaren Menge von Menschen, die vor Gottes Thron steht und ihn anbetet. Und das Volk Israel ist übrigens dabei in dieser großen Menge. So, das heißt also, Johannes sagt eben hier, ihr seid nicht eine Minderheit. Wir sind eine riesengroße Zahl der Menschen, die zu Jesus gehören. Und auch wenn wir das selbst uns hier so klein vorkommen, das ist so nicht. Die Realität ist eine ganz andere. Und er sagt auch damit, es sind nicht einfach nur wenige und einzelne besondere Glaubenshelden, die jetzt durch diese Zeit durchkommen werden. Es werden ganz, ganz, ganz unübersehbar viele sein, die zu Jesus gehören und die sozusagen dann halt eben auch von Jesus dann bewahrt werden. Ja, und das ist sozusagen dann die nächste Aussage. Und er sagt noch mehr. Er sagt, ja, diese bösen Mächte, die uns dagegen übertreten, die sind nicht nur, die werden nicht nur besiegt, die sind eigentlich schon besiegt. Der Sieg Jesu, der steht schon fest. Das lesen wir in Offenbarung 12. Eigentlich in dem Tod und in der Auferstehung Jesu ist der eigentliche Sieg jetzt schon errungen. Und alles, was wir jetzt noch erleben, sagt er, das sind alles nur noch so ein letztes Aufbäumen von diesen bösen Mächten, die noch so eine gewisse Zeit noch bekommen haben und die noch, bei denen es Gott aus irgendwelchen Gründen noch duldet, dass sie ja noch Schaden anrichten. Aber sie sind eigentlich schon besiegt und ihre Zeit und ihre Macht ist begrenzt auf das, was Gott zulässt und kein Millimeter mehr und keine Sekunde mehr. Nur noch das, was Gott ihnen noch zugesteht, das ist noch möglich. Aber sie sind eigentlich schon besiegt. Und Johannes sagt am Ende dann halt eben noch mehr. Er sagt, ja, und was uns und was auch völlig klar ist, diese ganzen bösen Mächte, die werden nicht nur besiegt, sondern Jesus wird sie aus der Welt schaffen und sie dann endgültig vernichten. Und dann kommt eine neue Welt. Und in dieser neuen Welt, da gibt es kein Leid und kein Geschrei und keinen Schmerz mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und das ist die Zukunft, auf die wir entgegengehen und die uns hilft, sozusagen dann das, was wir jetzt gerade konkret erleben, mit ganz anderen Augen zu sehen. Ja, und wenn man das weiß, dass Johannes also hier seine Gemeinden vorbereitet auf eine Zeit der brutalen Verfolgung durch das Römische Reich, dann werden viele Dinge in der Offenbarung, die uns so mysteriös klingen, plötzlich verständlich und ganz nachvollziehbar und plötzlich fällt das einem fast wie Schuppen vor den Augen, wo man denkt, na klar, wie konnte ich das bloß übersehen? Ich will euch nur zwei Beispiele dafür geben. Eines kennt ihr ganz bestimmt, das ist sozusagen dieses Tier, was da in Offenbarung 13 auftaucht. Das ist sozusagen diese Verkörperung einer brutalen staatlichen Macht, nicht, die sozusagen damit ja zum Feind der Christenheit wird, nicht, und Christen töten wird. Und die sozusagen sich quasi selbst versucht, sich an die Stelle Gottes zu setzen. So, und jetzt gehen wir mal versetzen wir uns mal zurück in die Lage der Gemeinden damals im Jahr 95 nach Christus. Und da heißt es ja, diese Zahl 666, die für dieses Tier steht, das ist die Zahl eines Menschen. So, und jetzt, wie gesagt, machen wir doch mal diesen Gedanken, diese kleine Zeitreise. Stellen wir vor, wir wären Christen im Jahr 95, irgendwo in einer dieser Gemeinden da in Asien und würden uns jetzt überlegen, wer könnte denn da gemeint sein? Ein brutaler Herrscher, ein Feind, der Christen tötet, einer, der ganz viel Macht hat. Ja, da fällt uns doch eigentlich nur einer ein, ein Name, das ist Kaiser Nero, der erste große Christenverfolger. Und wisst ihr was? Es gibt tatsächlich sozusagen einen ganz klaren Hinweis, denn diese Zahl 666, die erklärt sich dann auf eine ganz einfache Art und Weise. Wenn man nämlich Kaiser Nero auf Lateinisch und Griechisch einfach mal mit hebräischen Buchstaben schreibt, dann löst sich das Rätsel, denn wisst ihr, im Hebräischen ist es so, da gibt es keine Ziffern, da hat jeder Buchstabe einen eigenen Zahlenwert. Also wenn man Zahlen auf Hebräisch schreibt, schreibt man Buchstaben. Und wenn man jetzt die Buchstaben nimmt, um Tier zu schreiben, ergibt sich 666. Und wenn man die Buchstaben nimmt, um Kaiser Nero zu schreiben, dann ergibt sich, ihr werdet es ahnen, genau die Zahl 666. Das heißt, für die Christen damals, in den Gemeinden, war völlig klar, wen Johannes hier meint. Und jetzt stellt sich die Frage, warum hat Johannes das nicht direkt geschrieben? Warum hat er da so ein Rätsel aufgegeben? Ihr müsst bedenken, Johannes schreibt aus der Verbannung. Seine Briefe, die er an die Gemeinden schreibt, die werden wahrscheinlich kontrolliert und zensiert. Und dann zu schreiben, im Römischen Reich begegnet uns Satan selbst und Kaiser Nero ist die erste Verkörperung dieser satanischen Macht. Ich glaube nicht, dass das bei diesen Kontrolleuren und Zensoren gut angekommen wäre. Und so muss Johannes einen Weg finden, wie er den Gemeinden diese Botschaft schicken kann, so dass er selber nicht in Gefahr gerät, aber dass seinen Empfängern völlig klar ist, worüber er hier redet. So, das heißt, wenn wir diesen zeitgeschichtlichen Hintergrund haben und wissen, dass in diesen Gemeinden viele Judenchristen waren, die Hebräisch konnten und die damit in der Lage waren, dieses Rätsel zu entschlüsseln, dann ist das alles plötzlich gar nicht mehr so geheimnisvoll. Und an einer anderen Stelle, nicht, da wird Johannes noch deutlicher. Nicht, da taucht in Offenbarung 17 so ein komisches Bild auf von einer großen Hure Babylon. Das ist irgendwie eine Frau in prachtvolle Gewänder gekleidet und die sitzt auf diesem Tier. Also dieser brutale Machtapparat, das ist sozusagen die Basis von ihrer Existenz. Und diese Frau, nicht sozusagen, die ist offensichtlich unendlich reich, sie hat Geschäftsbeziehungen in alle Welt mit Kaufleuten, die sie immer reicher machen, aber sie gründet sich auf Gewalt und sie trinkt das Blut der Märtyrer, so heißt es da in Offenbarung 17. Und nun stellt sich dann halt eben auch hier wieder die Frage, was meint denn Johannes damit? Und in Offenbarung 17 wird das sogar erklärt, wer diese Hure Babylon ist. Und da wird es dann wirklich sehr deutlich. Nicht? Da lesen wir dann in Vers 18 in Offenbarung 17, die Frau, die du gesehen hast, das ist die große Stadt, die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Die große Stadt, die Herrschaft hat über Könige auf Erden. Das konnte im Jahr 95 keiner anders verstehen, als zu sagen, da ist von Rom die Rede. Offensichtlich ist diese große Hure Babylon ein Symbol für Rom. Und dann wird es sogar noch deutlicher, so dass wirklich der Allerletzte das auch verstehen wird. Nicht, denn da heißt es dann in Vers 9, die sieben Häupter, diese Frau hat nämlich sieben Häupter, diese sieben Häupter, das sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und das wusste damals nun wirklich jeder und ich glaube, das wissen wir auch heute noch aus der Schule. Rom ist ja diese Stadt auf sieben Hügeln. Also der Hinweis hier, diese Entschlüsselung hinter dieser Hure Babylon, da verbirgt sich am Ende das Römische Reich selbst sozusagen, die ist so offensichtlich, dass Johannes das hier schon fast gar nicht mehr verschlüsselt, sondern eben uns eigentlich fast ganz direkt unter die Nase bindet. Es ist Rom. Ja, und warum Babylon? Nun, auch hier müssen wir daran denken, wir haben viele Judenchristen in der Gemeinde, die kannten das Alte Testament und die wussten ja sozusagen mit Babylon Bescheid. Babylon, das war ja der große letzte Gegner des Volks Israel, der Jerusalem erobert hat, den Tempel zerstört hat und der diese ganze Geschichte Israels, die eine Geschichte der Verheißung war von Gottes Bratze, scheinbar zu einem Ende gebracht hat, wo es keine weitere Zukunft mehr gab. Der Tempel war zerstört, eine verarmte Restbevölkerung war zurückgeblieben auf Trümmern und die Oberschicht war weg und die Geschichte Gottes mit seinem Volk schien komplett zu Ende zu sein. Aber die Menschen damals wussten ja auch, wie es weiterging. Denn das war eben nicht das Ende, sondern es ging dann ganz anders weiter. Gott schenkt nochmal einen neuen Anfang nach dieser Zerstörung durch Babylon und Babylon selbst wird untergehen, noch in den Zeiten der Bibel. Und als Johannes die Offenbarung schrieb, war von Babylon nur noch Trümmer übrig. Und jetzt sagt er, dieser Gegner, den wir da haben, das Römische Reich, das wird genauso untergehen, wie Babylon untergegangen ist. Und Gottes Sache wird nicht dadurch zu Ende gebracht. Auch genau wie das Volk Israel damals dadurch gekommen ist, wird auch die Christenheit diese Zeit überleben und wird durchkommen und das wird untergehen. So gibt es dann in Offenbarung 18 dann diesen Jubelruf aus dem Himmel, sie ist gefallen, die große Hure Babylon. Und das, was für Babylon damals galt, da sagt Johannes jetzt, das wird auch für das Römische Reich gehen, es wird fallen. Es mag uns im Moment unvorstellbar erscheinen, dass dieses Reich untergehen wird, aber es wird fallen. So, und darüber wird dann im Himmel Jubel sein. Ihr merkt also, was das für eine unglaublich starke und provozierende Botschaft ist, nicht die Johannes hier diesen sieben Gemeinden sendet. Er sagt, ja, schreckliche Zeiten stehen uns bevor. Dahinter sind satanische Mächte am Wirken, die uns in Gestalt nicht dieses römischen Reichs halt eben gegenübertreten. Aber Jesus wird seine Gemeinde durchbringen. Es werden nicht nur einzelne Märtyrer und Glaubenshelden sein, es werden viele, unendlich viele sein. Der Sieg steht schon fest und all diese bösen Mächte, die werden tatsächlich untergehen. Und da merkt ihr eben tatsächlich auch sozusagen, wie stark und wie wichtig das ist, was Johannes hier schreibt. Es ist also ein Buch der Ermutigung und des Trostes und der Zuspruch für eine bedrängte Gemeinde, dieses Buch der Offenbarung. Jetzt können wir uns natürlich heute fragen, gut, wenn das jetzt so ist, dass hinter dem, was wir hier lesen, sozusagen Ereignisse standen, die jetzt für die Gemeinden damals von unglaublicher Bedeutung waren, aber die für uns heute Geschichte sind. Denn Nero ist tot, das Römische Reich ist untergegangen. Was hat das denn dann für uns heute noch für eine Bedeutung? Hat es dann überhaupt noch eine Bedeutung? Und da sagt, gibt uns die Offenbarung auch einen Schlüssel. Denn dieses Tier mit der Zahl 666, da heißt es, das ist tödlich verwundet, aber es kommt wieder. Und es ist plötzlich wieder da. Und das ist das, was Johannes hier den Gemeinden schreibt. Ja, dieser Nero, der sozusagen diese erste Verkörperung war, dieser gottfeindlichen Macht, die sich gegen das Christentum stellt. Klar, der war zu dem Zeitpunkt tot. Der hatte schon lange Selbstmord erbracht. Aber dieses Prinzip, dieses Muster dieses Herrschers, das wird wiederkommen. Und genau so ist es dann ja eben auch passiert. Es ist wiedergekommen. Es waren dann eben weitere Kaiser, die dann diese brutalen Christenverfolgungen noch stärker dann eben hier durchgeführt haben. Und so ist es dann in der Geschichte passiert, dass diese Art brutaler, unterdrückerischer Reiche und Herrschaften und Herrscher und Diktatoren und Tyrannen, dass es die in der Geschichte immer, immer wieder gegeben hat. Und die Botschaft der Offenbarung ist auch hier genau dieselbe, nämlich all diese Herrscher sozusagen werden untergehen. Nicht, die werden keinen Bestand haben. Und das ist tatsächlich auch etwas, was schon im Alten Testament klingt. Im Buch Habakuk zum Beispiel, nicht, da heißt es dann halt, da gibt es einen Wehruf, weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Stadt auf mit Unrecht. Das heißt, menschliche Herrschaften, die auf Blut und die auf Unrecht basieren, die stehen unter Gottes Wehe und die werden untergehen. Und genau das sagt uns halt eben auch die Offenbarung. Und ich glaube, das ist doch ein unglaublich tröstliches Bild, wenn wir das vor Augen haben, wenn wir gerade unseren Blick richten auf die Welt und überall sehen, dass ja irgendwie Mächte am Wirken sind, nicht? Ja, wo man wirklich nur verzweifelt sein kann. Gott sagt, weh denen, die ihre Stadt bauen auf Unrecht und auf Blut. Gott wird das nicht unendlich lange durchgehen lassen. Und wir haben es ja in unserem eigenen Land erlebt, wo wir vielleicht die bisher schrecklichste Verkörperung dieses Tieres hatten, im Dritten Reich. Und wo auch dieses tausendjährige Reich am Ende 12 Jahre gedauert hat und dann lag alles in Schutt und Asche. Also Gott lässt Reiche, die auf Blut und auf Unrecht basieren, nicht bestehen. Er wird das zu Ende bringen und ganz am Ende der Geschichte wird er das endgültig besiegen und dann, wie gesagt, hat all dieses Treiben, das wir jetzt noch sehen, tatsächlich ein Ende. Von daher ist die Offenbarung auch für uns heute ein ganz aktuelles Buch, das uns, glaube ich, helfen kann, wenn wir so die Nachrichten verfolgen und uns dann eben fragen, ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich am Wirken? Wer hat denn jetzt hier eigentlich gerade die Macht? Jesus hat sie und es steht völlig fest, wie die Geschichte ausgehen wird. Und dass das Böse dann auch tatsächlich besiegt und aus der Welt rausgeschafft wird, ja, auch das beschreibt uns die Offenbarung. Und hier ist das Wichtige und das Entscheidende, dass der eigentliche Sieg über diese bösen Mächte schon stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr so die Vorstellung habt, dass da irgendwie in der Offenbarung irgendwie berichtet wird von so einer großen Endschlacht, Harmageddon, wo dann himmlische Heere gegenüberstehen einem dämonischen Heer und wo es so eine riesig große Entscheidungsschlacht dann geben wird, wo dann die gute Seite vielleicht nur ganz knapp die Oberhand behalten wird. Soll ich euch sagen, genau das steht in der Offenbarung nicht. Das steht da ganz anders. Ich will euch das mal vorlesen, wie das passieren wird, wenn Gott ganz am Ende sagen wird, so jetzt ist Schluss, jetzt werden wir diesem Treiben des Bösen endgültig ein Ende setzen. Das lesen wir in Offenbarung 20. Und da heißt es, ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben drauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Also keine große Schlacht, Gott schickt einfach einen Engel, auch gar nicht mal einen besonderen mit einem Namen, einfach ein ganz normaler Engel, der hat eine Kette dabei, der schnappt sich den Drachen und kaum ist er da, schon gibt es gar keinen großen Kampf, der Drache hat überhaupt gar keine Chance, sich zu wehren. Er wird sofort einfach am Schlawittchen gepackt, gefesselt, ab ins Loch, Siegel obendrauf und der ist weg. So einfach ist der Sieg über das Böse am Ende der Zeit, wie die Bibel das berichtet. Ich will noch beisagen, dieser hat noch ein kleines Nachspiel, denn nach 1000 Jahren wird dann der Drache nochmal freigelassen und dann fängt er tatsächlich an, so ein dämonisches Heer um sich zu sammeln, um nochmal so ein letztes Aufbäumen seines Widerstands nochmal zu realisieren. Und ja, auch diese Geschichte, die verpufft im wahrsten Sinn des Wortes, denn da kommt es auch nicht zu einer großen Schlacht, da fällt einfach Feuer vom Himmel und alles ist erledigt. Also der Sieg Gottes steht tatsächlich schon felsenfest. Und warum ist das jetzt eigentlich alles so einfach am Ende? Und warum ist das eben nicht mehr noch so eine große Auseinandersetzung? Das ist es deshalb, weil der Sieg tatsächlich schon errungen ist in dem Tod des Lammes. Und so heißt es da in Offenbarung 12, sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, das Blut des Lammes überwindet das Böse und das ist schon passiert. Und alles, was wir jetzt noch sehen, sozusagen, das ist dann sozusagen nur noch ein Nachspiel. Und so haben wir es auch vorhin in der Schriftlesung aus dem Kolosserbrief gehört. Da steht, da war der letzte Vers ja, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das heißt, der Sieg über diese bösen Mächte, der wird nicht erst stattfinden, der hat schon stattgefunden. Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, hat ihnen die Macht genommen und hat ein Schauspiel aus ihnen gemacht, wie es da im Kolosserbrief heißt. Und das ist sozusagen die ganz wichtige Botschaft, die uns die Offenbarung gibt. Das Entscheidende, der entscheidende Sieg, der hat schon stattgefunden. Von daher gibt es also sozusagen zwei Fragen, mit der wir sozusagen an dieses Buch herangehen können. Und wenn wir das tun, dann wird es uns Gewinn bringen. Die erste Frage, wir hatten es vorhin gehört, ist, was sagt uns dieses Buch über Jesus? Was lernen wir daraus und was bringt mich zur Anbetung? Und die zweite Frage ist, was gibt mir in all dem Chaos, das ich in dieser Welt sehe, Trost und Hoffnung und Zuversicht, dass Gott das alles gut machen wird? Und wenn ich mit diesen beiden Fragen an dieses Buch herangehe, dann werde ich es auch mit Gewinn lesen können. Ich werde mit Sicherheit nicht alles verstehen können und da werden viele Dinge wahrscheinlich dunkel bleiben. Und so geht es ja auch den Bibelauslegern heute. Nicht alles, was wir hier lesen, ist so einfach erklärbar wie die Sache mit der 666 oder der großen Hure Babylon. Es wird Rätsel bleiben, aber wir werden dennoch mit großem Gewinn in diesem Buch lesen können. Und so ist es ja so nicht, dass dieses Buch tatsächlich sogar eine Verheißung hat für diejenigen, die sozusagen in diesem Buch lesen. Da heißt es ja hier in Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung, die behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also selig ist, wer in diesem Buch liest. Das ist das einzige Buch der Bibel, das sozusagen eine Verheißung hat, eine Seligpreisung dafür, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Von daher brauchen wir keine Angst zu haben. Wir dürfen dieses Buch halt eben lesen in der Haltung, wie wir es vorhin gehört haben, in dem Eingangsvers unseres Gottesdienstes, fürchte dich nicht. Und das ist tatsächlich so, nicht, dass damit unser Kapitel auch schließt. Denn nach den Versen, die wir heute gelesen haben, dreht Johannes sich rum und dann sieht er Jesus. Und Jesus sagt ihm dann, fürchte dich nicht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das heißt, Jesus sagt ihm, ja, das sah so aus, als wenn die bösen Mächte triumphiert hätten. Aber schau es dir an, ich lebe und ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ab jetzt habe ich alle Macht. Es gibt kein Reich des Bösen mehr, wo das Böse noch irgendwie Macht hätte. Ich habe alle Macht. Und mit diesem Wissen, mit dem, was Jesus dem Johannes mitgibt, was er ihm sagt, das sollst du im Hinterkopf haben, bei allem, was du jetzt sehen wirst, was dich verstören wird, das sollst du wissen, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Lebendige und der Letzte und der Lebendige. Amen. Lasst uns noch einmal singen. Wir singen Groß ist dein Name. Die Strophen 1 bis 4 aus Lied Nummer 326.